Geht ihr gerne in ein Museum? Also ich gehe ab und zu mal ins Museum, wenn meine Frau irgendwas Nettes entdeckt hat, im Urlaub zum Beispiel, dann gehe ich mit. Und dann stehe ich manchmal vor den großen Gemälden und sag: Jo, was kann das Bild jetzt? Was will es mir sagen? Was hat sich der Maler denn dabei gedacht? Welche Geschichte erzählt der Maler hier? Manchmal frage ich mich auch, ist das Kunst? Warum? Bis vielleicht einer kommt und dir das Bild erklärt. Und plötzlich entdecke ich Dinge, die ja schon da waren, aber die ich nicht gesehen habe, weil mir die Erklärung fehlte. Und plötzlich eröffnet sich manchmal sogar so ein Bild. Dann fange ich tatsächlich an zu staunen. Krass, was da alles drin steckt. Die Details und die Hintergründe sind mir überhaupt nicht bewusst gewesen. Aber jetzt durch die Erklärung entfaltet sich diese Geschichte vor meinen Augen quasi. Und manchmal reicht dann sogar nur ein Ausschnitt eines Bildes, den ich sehen muss als Erinnerungshilfe. Und dann fällt mir alles wieder ein. Dann entfaltet sich wieder die ganze Geschichte. Was sich der Maler dabei gedacht hat, was die Hintergründe dieser Geschichte, die vielleicht gar nicht abgebildet sind, aber durch bestimmte Erinnerungspunkte alle wieder zurückkommen. Ich glaube, das ist mit biblischen Geschichten ganz ähnlich. Wenn wir die biblischen Geschichten kennen, dann brauchen wir manchmal nur eine Kleinigkeit hören und sie entfaltet sich wieder. Ich will das mal testen, ob das bei euch auch funktioniert. Also ich zeichne euch mal was ganz Simples auf und mal sehen, ob ihr sofort sagt, ah, ich erkenne die Geschichte, das Bild dahinter. Und Speisung der 5000, genau. Mit fünf Broten und zwei Fischen. Das ist eine krasse Geschichte. Und vielleicht entfaltet sich jetzt einiges bei euch, wie ungläubig man eigentlich ist und dass die Jünger auch gedacht haben, meine Güte, ne, man kann mit fünf Broten und zwei Fischen nicht 5000 oder wurden ja nur die Männer gezählt, vielleicht waren es 10, 20.000 Menschen satt machen, völlig unmöglich. Aber man hat halt die Komponente Gott vergessen. Dass Gott aus wenig ganz viel machen kann. Okay, was gibt es noch für Geschichten? Ja, schon lange her, ne? Bis ihr mal die Kindergeschichte gehört habt. Wer ist das hier? Jona, ne? Genau, im Bauch des Wals. Ah, genau. Ja, die Arche Noah. Auch so eine Geschichte. Die Menschen mussten gar nicht viel tun, sie mussten nur in die Arche gehen und alles wäre okay gewesen. Okay, ein letztes noch, mehr Platz ist nicht. Ja, das wäre zu schwer wahrscheinlich. Ja. Aber ihr merkt gleich, es eröffnet sich. Genau, der Berg Golgatha. Ja, drei Kreuze. Ja, wir müssen manchmal nur ein paar Symbole sehen und dann kommt alles wieder, was vielleicht mit dieser Geschichte ausgedrückt werden sollte, woran wir uns erinnern sollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum diese ganzen Geschichten in der Bibel stehen. Und vielleicht denkt ihr, diese Geschichten, die stehen in der Bibel, damit wir uns erinnern, was Gott alles getan hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Geschichten in der Bibel stehen, damit wir uns daran erinnern, was Gott alles getan hat. Ich glaube, damit wir uns daran erinnern, was Gott alles tut. Das ist ein Riesenunterschied. Die Geschichten sollen uns erinnern, was Gott alles kann, was er alles tut. Auch heute, hier und jetzt, in deinem Leben. Und spannend ist, dass diese Geschichten eigentlich immer von ähnlichen Situationen sprechen, von irgendeiner hoffnungslosen Situation, in der Menschen gesteckt haben, irgendeiner Klemme oder aufgrund irgendeines Versagens, sie abgelehnt wurden oder irgendwas nicht geklappt hat. Und dann sind das Geschichten, wo wir lesen, dass Gott da eingreift und etwas erstaunlich Einfaches macht. Was ganz Einfaches, womit wir gar nicht gerechnet hätten. Weil die Probleme der Schlamassel, in denen man da steckt, eigentlich so unlösbar erscheint, dass man denkt, wer weiß, wie das je wieder gut werden soll. Und dann kommt Jesus in diese Geschichte, taucht da irgendwie auf und macht manchmal was ganz Simples, was ganz Einfaches, manchmal was Geniales sogar und alles ist wieder gut. Und zeigt damit, was Gott alles kann. Also zum Beispiel bei der Geschichte von Jairus, sein ein Vater, dessen Tochter so schwer krank ist, dass sie droht zu sterben. Und als er hört, dass Jesus in der Nähe ist, rennt er zu Jesus und sagt, Herr, du musst zu mir nach Hause kommen, ganz schnell. Meine Tochter, die ist wirklich sterbenskrank. Du musst sie gesund machen. Und Jesus berührt das und er sagt, ja, ich komme sofort mit. Aber das haben so viele Leute auch mitbekommen, dass er mit einer ganzen Menschenmenge sich fortbewegt und das dauert. Es geht nicht so schnell. Und währenddessen sie sich in das Haus des Jairus begeben, kommen auch andere noch, die von Jesus geheilt werden wollen. Vor allen Dingen eine bestimmte Frau, die dann den Saum seines Gewandes berührt. Und als sie noch nicht angekommen sind in dem Haus von Jairus, kommen schon Diener entgegengelaufen und sagen dem Vater, es ist zu spät, sie ist gerade gestorben. Jesus, warum hast du dich nicht ein bisschen mehr beeilt? Jetzt ist sie tot. Und was macht man dann in so hoffnungslosen Situationen? Was tut denn Gott jetzt, wenn wir persönlich keinen Ausweg mehr sehen? Und Jesus sagt, macht mal keine Panik hier. Ist doch alles gut. Jesus sagt, sie schläft doch bloß. Wie, sie schläft bloß? Sie ist gestorben. Und das haben alle Menschen drumherum sogar bestätigt. Sie wussten, dass die Tochter tot ist. Und Jesus sagt, nein, sie schläft bloß. Dafür wurde Jesus ausgelacht. Wie kann er sowas sagen? Ja? Und sie ist also wirklich tot. Und dann schickt er die Leute weg und sagt, alle die, die jetzt eher so ungläubig sind, die brauche ich hier nicht. Ich brauche eigentlich nur die Eltern. Und dann geht er mit ihnen zur Tochter und streckt ihr die Hand zu und sie steht auf und ist lebendig. Sie hat doch bloß geschlafen. Ganz einfach. Für Gott? Ganz einfach. Und genial zugleich. Weil Gott hier Grenzen überschreiten kann, die für uns völlig unmöglich sind. Für Gott? Ganz einfach. Oder vielleicht kennt ihr die Geschichte auch von dem Gelähmten am Teich Bethesda. Das war damals eine Stätte, wo es verschiedene Hallen gab. Und in diesen Hallen, da war Wasser. Und dann kam immer mal Strömung so verschiedene Gezeiten. Ja, und dann ist das Wasser in Bewegung geraten. Und dann hat man damals geglaubt, wenn das Wasser sich bewegt, wenn man dann reingeht als kranker Mensch, dass man dann geheilt wird. Aber eben nur der Erste, nicht alle, sondern nur der als Erstes da reinkommt. Und dann war da ein Gelähmter, so erzählt die Geschichte. Denn der Gelähmte hat es, naja, wie es so die Krankheit schon vermuten lässt, eben nicht geschafft, als Erster mit seiner Lähmung ins Wasser zu kommen. Und erstaunlicherweise erzählt die Geschichte, der liegt jetzt da schon 38 Jahre, Wahnsinn. 38 Jahre liegt er dort auf seiner Matte und hofft, dass er es irgendwann mal schafft, auch der Erste zu sein, um geheilt zu werden. Und Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und sagt sich, ach, ich mache hier noch einen kleinen Abstecher zum Teich Bethesda, und er begegnet diesem Gelähmten und macht wieder etwas ganz Einfaches, etwas Geniales. Er sagt einfach zu ihm, weißt du was, steh auf, nimm dein Bett und geh, wohin du willst. Was hätten da nicht andere auch schon drauf kommen können? Also nein, andere hätten da eben nicht drauf kommen können, weil das für sie unmöglich ist, einfach so ein Wunder auszusprechen. Aber für Jesus, als den Schöpfer des Universums, ist es nicht unmöglich. Für ihn ist nichts unmöglich. Er kann hingehen und sagen, weißt du was, steh auf, nimm dein Bett und geh, wohin du willst. Einfach und genial. Jesus ist einfach genial. Oder eine letzte Begebenheit, die Ehebrecherin, die von den Pharisäern in die Mitte geschoben wird und die sich jetzt schämt, weil sie das Todesurteil erwarten muss, als Ehebrecherin gesteinigt zu werden. Wie muss man sich denn jetzt fühlen in dieser ausweglosen Situation? Angst vor der Todesstrafe. Verzweiflung. Was soll sie denn jetzt machen? Wie soll ich denn aus dieser misslichen Lage noch gerettet werden? Und alle erwarten jetzt, dass Jesus vielleicht irgendeinen Fachvortrag hält oder dass er sich verteidigt. Keine Diskussion. Jesus macht etwas ganz Einfaches. Er kniet sich hin und schreibt ein paar Worte in den Sand. Und plötzlich tröppeln die alle weg, die die Ehebrecherin verklagen wollten. Und als sie alle weg sind, keiner was gesagt hat. Jesus hat nichts gesagt, die Ankläger haben nichts gesagt, alle waren sie weg. Weil Jesus einfach nur etwas auf den Boden schreibt. Und dann steht er auf, schaut die Frau an und sagt, siehst du, ganz einfach, du musst dich nicht mehr schämen. Es ist keiner mehr da, der dich verurteilen will. Ganz einfach und genial. Wie Jesus versucht, unsere Probleme zu lösen. Auf eine Art und Weise, wo wir mit Sicherheit kleingläubig wären, weil wir das nicht können. Und es ist doch gut so, dass wir es nicht können. Dann bräuchten wir ja Gott nicht. Und es ist gut, dass Gott Dinge kann, die wir nicht können. Weil er dann Dinge lösen kann, die für uns unlösbar erscheinen. Und er macht es so einfach und genial. Ich weiß nicht, welche Geschichte vielleicht dein Leben darstellen würde, wenn du dein Leben oder deine Lebenssituation in einem Bild darstellen müsstest. Stell dir mal vor, wir wären in so einer riesen Bildergalerie, größer als der Louvre, wo von jedem Menschen ein Bild hängt, das seine Geschichte erzählt. Und ich weiß nicht, was so auf deinem Bild drauf wäre. Was wäre so das, was du abbildest und deine Geschichte erzählst? Und nicht, dass ich jetzt eure Lebensgeschichten gemalt hätte, aber ich vermute, es wird Bilder geben, die eher Sonnenschein ausdrücken. Und die Zeiten euch zeigen, die besonders sind. Aber es wird vielleicht auch Bilder geben oder Bereiche des Bildes, wo Wolken sind, wo es vielleicht donnert und gewittert, wo richtig Katastrophen passieren. Und dann vielleicht so langsam sich Dinge wieder beruhigen und die Sonne hinter einer Wolke wieder hervorscheint. Irgendwie so oder ähnlich würden Bilder von uns allen aussehen. Das Besondere ist, dass Jesus all diese Bilder miteinander verbinden kann. Dass er letzten Endes die Macht hat, all das, was in unserem Leben nicht so gut funktioniert, wieder auszugleichen, indem er eine Verbindung aufbaut und sagen kann, wenn es stürmt und wenn es gewittert, dann kann ich dem etwas entgegensetzen und etwas dazu führen, dass wieder Sonnenschein wird. Das Kreuz verbindet unser Leben und Gott kann immer dem etwas entgegensetzen. Vielleicht nicht, dass es sofort wieder gut wird, aber vielleicht kann er etwas entgegensetzen, wo wieder Hoffnung aufkommt, wo ein bisschen wieder die Sonne hervorscheint und ein kleines Lächeln vielleicht möglich ist. Oder wo der Sturm sich beruhigt und das Kreuz eine Situation ermöglicht, Jesus eine Situation ermöglicht, in der es aufhört zu stürmen. Es ist noch nicht alles wieder gut, es ist noch kein Sonnenschein, aber er verbindet etwas und macht etwas möglich, was du nicht könntest. Ich habe euch mal noch ein Bild mitgebracht, das weltbekannt und weltberühmt ist. Ich vermute, ihr habt das alle schon mal gesehen. Es hängt in der Sixtinischen Kapelle, gemalt von Michelangelo, vor ungefähr 500 Jahren. Es trägt den Namen die Erschaffung des Menschen. Aber ich finde, hier geht es um was ganz anderes. Und ich bin manchmal erstaunt, wie ich am Anfang erzählte, wenn man mal versucht zu erklären, was hat denn der Maler sich dabei gedacht, als er es so gemalt hat, wie er es gemalt hat. Denn diese Zeichnung ist für damalige Verhältnisse, theologisch gesehen, völlig unüblich. Und Michelangelo hatte keine Freude dabei, als er das gemalt hat. Denn es war extremst anstrengend für ihn. Er musste über Jahre auf einem Gerüst stehen, immer mit dem gestreckten Kopf nach hinten und die Arme nach oben und zeichnen, was ihn extrem beanspruchte. Wo er sogar nach einer Weile sogar sagte, er selbst schreibt, ich halte den Bart zur Decke gerichtet, den Kopf in den Nacken gelegt, bis er fast die Schultern berührt, die Brust herausgestreckt und mein Körper ist gespannt wie ein syrischer Bogen. Farbe tropft mir aufs Gesicht und lässt mich wie einen bunten Teppich aussehen. Schließlich, als er eines Nachts entmutigt und mit seinen Zweifeln über sein übergroßes Projekt allein war, schrieb er in sein Tagebuch nur einen einzigen Satz: Ich bin kein Maler. Und trotzdem drückt dieses Bild seit einem halben Jahrtausend den größten Wunsch aus, den Gott mit uns Menschen hat, nämlich sich zu verbinden. Seht ihr, wie sehr Gott sich bemüht, um Kontakt zu Adam aufzubauen? Seht ihr, wie sehr er sich streckt und verbiegt und seinen Zeigefinger gerade macht, um irgendwie die Verbindung herzubekommen? Und ehrlich gesagt, die Position von Adam gefällt mir nicht. Wie kann man denn bitte so arrogant da rumliegen? So lässig, so, ja, komm, gib mir noch ein paar Weintrauben oder so. Das ist doch komisch. Die Theologie war damals nicht so. Gott bemüht sich nicht so sehr um den Menschen. Der Mensch muss sich um Gott bemühen. Aber hier drückt Michelangelo etwas aus, was eine tiefe Sehnsucht Gottes zeigt. Nämlich alles zu tun, sich zu strecken und zu recken, sich zu verdrehen, um den Kontakt herzustellen, eine Verbindung zum Menschen herzustellen. Und es ist nur eine Haaresbreite als Lücke, die im Zentrum steht. Und Adam müsste eigentlich nur so ein bisschen seine Fingerkuppe heben und die Verbindung wäre hergestellt. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Theologisch gesehen ist Gott nie weiter weg als nur ein einziges Gebet. Gott hat schon alles getan, um so nah wie möglich zu sein, um eine Verbindung aufzubauen, um in deinem Leben immer das, was nicht gut läuft, wieder gut zu machen. Das ist seine allergrößte Sehnsucht. Eine Verbindung herzustellen. Und er ist nie weiter weg als nur ein einziger Gedanke. Und die Verbindung könnte, der Strom könnte fließen. Und Gott könnte in deinem Leben etwas tun, wenn du ihn darum bittest, was über deine Möglichkeiten hinausgeht. Und wisst ihr, wie er das tun würde? Er würde es einfach und genial machen. Er ist einfach genial. Ich weiß nicht, wie dein Bild aussieht, das in dieser riesengroßen Bildergalerie hängt. Aber ich kann dir sagen, wie mein Bild aussieht. Ich freue mich darüber, dass Gott mir so nah sein will. Und dass er in meinem Leben all das, was kaputt gegangen ist, wieder ganz machen möchte. Und dass er mir da begegnen will, wo ich seine Hilfe brauche, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich das Gefühl habe als Mensch, wie soll das je wieder gut werden? Und Gott dann kommt und sagt, ich kann das ganz einfach und genial wiederherstellen. Was Gott tut, ist einfach genial. Dafür würde ich gerne beten. Guter Vater im Himmel, in unserem Leben passieren so viele Dinge, die wir nicht im Griff haben. Manchmal sogar sehr unvorhergesehen. Eben gerade war noch alles gut und plötzlich eine Information und es reißt uns den Boden unter den Füßen weg. Wie soll es jetzt weitergehen? Wie soll das je wieder gut werden? Und all unsere Vorstellungen reichen nicht aus, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das alles wieder gerade werden kann, wie man das wieder gerade biegen kann. Und ich danke dir, dass du uns in der Bibel so viele Geschichten mitgegeben hast, die genau das zeigen, dass wenn wir genau in dieser Situation sind, dass du dann nie weiter weg bist als nur ein Gebet. Nie weiter weg als nur ein kleiner Gedanke. Damit eine Verbindung entsteht zwischen dir und uns, damit du vollbringen kannst, wonach wir uns sehen. Bitte dich, dass du unseren Glauben stärkst, unser Vertrauen darauf, und dass wir dich täglich darum bitten, in unserem Leben das bewirken zu dürfen, was wir selbst nie schaffen könnten. Und hab du Dank dafür, dass du erfüllen möchtest, worum wir dich bitten und wonach wir uns sehen. Amen.